Wir kommen heute zu Hesekiel 25 und damit zu einem ganz neuen Abschnitt im Buch. Wir hatten ja ganz am Anfang in Verbindung mit der Einleitung zu Hesekiel gesehen, das Buch zerfällt in drei Teile. Teil 1, Kapitel 1 bis 24, wo wir den Untergang Jerusalems prophezeit finden, Jerusalems und des Tempels. Und in Verbindung damit auch den Weggang der Schechina. Die Schechina, die Feuer- und Wolkensäule über den Salomonischen Tempel, ging weg von Jerusalem, vom Tempel, ganz am Ende der ersten Tempelperiode. Hesekiel hat das alles gesehen in der Vision. Und der letzte Teil von Hesekiel, das sind die Kapitel 33 bis 48, die zeigen den letzten Tempel Israels, den dritten Tempel, der zukünftige Tempel. Und in Verbindung mit dem zukünftigen Tempel sah Hesekiel die Rückkehr der Schechina. Also so entsprechen sich Teil 1 und 3 ganz deutlich. Weggang der Herrlichkeit Gottes und Rückkehr der Herrlichkeit Gottes. Dazwischen liegen nun diese Kapitel 25 bis 32. Darin geht es um sieben nicht-jüdische Völker bzw. Städte, die hier ins Visier des Propheten kommen. Hesekiel sah das nicht nur das Gericht über Israel, Teil 1, sondern auch das Gericht über die Heidenvölker. Und zwar geht es um sieben Völker und Nationen rings um Israel her. Es besteht sogar eine gewisse Ordnung in der Reihenfolge, eine gewisse geografische Ordnung in der Reihenfolge. Wir haben Kapitel 25, Vers 2, eine Weissagung gegen Ammon. Das ist entspricht heutigem Nordjordanien. Dann kommt in Vers 8 Moab, entspricht dem Gebiet von Mitteljordanien. Und in Vers 12 kommt Edom. Das ist Südjordanien bis zum Grenzgebiet gegen Saudi-Arabien. Dann kommen Vers 15 die Philister. Das sind im Alten Testament Feinde im Land Israel, und zwar im Gebiet des Gazastreifens. Also wir sehen, es geht geografisch so von Norden nach Süden, unten durch und dann wieder rauf. Jetzt kommt Kapitel 26, Vers 2, Tyrus. Also da sind wir im Libanon oben. Das ist eine ganz wichtige Prophetie. Die wird behandelt in den Kapiteln 26, 27 und 28. Und noch ganz kurz, in 28, Vers 22 kommt noch Sidon. Noch ein bisschen nördlicher als Tyrus. Also so geht es also rundherum im Uhrzeigersinn. Dann kommt noch zusätzlich 29 bis 32 eine ganz ausführliche Prophetie über Ägypten. Also das so als Übersicht über diesen Zwischenteil in Hesekiel. Warum kommt der nicht am Anfang, wieso kommt der an zweiter Stelle?
Weil das Gericht am Haus des Herrn anfängt.
Ja, das ist schon ein Zitat aus dem Neuen Testament. Was ist das?
Petrus, glaube ich, oder?
Erste Petrusbrief. Da finden wir ein geistliches Prinzip. Im Handeln Gottes mit den Menschen. Wollen Sie es gleich vorlesen? 1. Petrus 4, Vers 17.
Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen?
Und noch 18.
Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose? Gottlose und Sünder erscheinen. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun.
Also Petrus, angesichts der Verfolgung, der Christenverfolgungen unter Nero, schreibt in diesem Brief: Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Also er sah Gottes Zucht über dem christlichen Zeugnis. Und er sagt, das fängt zuerst bei uns an und das Gericht über die Welt kommt später. Und genau dieses Prinzip haben wir jetzt in Hesekiel 1 bis 24. Es geht zuerst um Israel als das Volk Gottes, das die Aufgabe hatte, hier ein Zeugnis zu sein für den einen wahren Gott. Israel hat insofern größere Verantwortung als die anderen Völker und darum beschreibt Hesekiel auch zuerst den Fall Jerusalems. Und dann in zweiter Linie eben diese heidnischen Völker. Aber was auch auffällt, wir haben gesehen, es sind alles eigentlich Nachbarvölker Israels. Es geht also nicht um Völker ganz in der Ferne, sondern es geht um solche, die das Vorrecht hatten, durch Israel ein ganz spezielles Zeugnis von dem einen Gott zu hören und zu erleben. Und dadurch hatten gerade diese sieben Nationen und Städte eine ganz besondere Verantwortung vor Gott. Das können wir natürlich übertragen, sehr persönlich auf Christen, die Angehörige haben, die nicht errettet sind, die nicht gläubig sind. Diese Angehörigen haben ein deutlich höheres Verantwortungsmaß vor Gott als irgendwelche Leute, die eben keine Angehörigen haben. Also durch die Nähe zum Zeugnis des Glaubens steigert sich die Verantwortung in Gottes Augen. Gut, wir können ja mal Kapitel 25 miteinander zunächst durchlesen. Bruno, kannst du mal vorlesen? Ja, es darf auch jemand anders sein, aber wir haben dann noch weitere Kapitel bis 48. Also, Bruno, beginn mal. Was ist der Vorwurf gegenüber Ammon?
Sie waren schamfroh.
Über?
Über Israel.
Ja. Also, diese Nachbarvölker haben auch die Katastrophe, die über Jerusalem kam, im Jahr 586 miterlebt. Eigentlich war es eine ganze Periode der Spannung von 605 an. Da hat ja Nebukadnezar zum ersten Mal Jerusalem belagert. Damals kam Daniel in die Gefangenschaft. Dann 597 gab es eine zweite Belagerung. Da kam Hesekiel in die Gefangenschaft. Und in der dritten Phase, 586, da wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der Salomonische Tempel in Staub und Asche gelegt. Die Ammoniter haben das miterlebt, die haben also gelacht darüber. Haha, Vers 3, sie lachen über mein Heiligtum, also über die Zerstörung des Salomonischen Tempels. Und sie lachen darüber, dass das Land Israel ökologisch zugrunde geht. Das Land Israel, dass es verwüstet ist. Und sie lachen darüber, dass die Juden, das Haus Juda, ins Exil muss nach Babylon. Ja, sie lachen über ein Gericht Gottes. Aber was wir hier deutlich sehen, selbst wenn Jerusalem das Gericht verdient hat, darf jemand anders sich nicht in Schadenfreude daran laben. Und das wird zum Grund hier angegeben, als Grund angegeben, warum Ammon ebenfalls unter das göttliche Gericht kommen soll. Es wird ja begründet, Vers 3, weil du, haha, sprichst. Und wir sehen dann auch bei den weiteren Völkern, immer wird es begründet, Vers 8, am Schluss, siehe, das Haus Juda ist wie alle Nationen, darum, siehe, werde ich die Seiten Moabs öffnen. Darum, eben wieder, weil sie sich auch freuen über das Gericht, darum kommt über sie das Gericht. Und Vers 12, bei den Edomitern, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt. Also hier wird die Rachsucht gegen das jüdische Volk als Grund für ihr Gericht genommen. Und bei den Philistern ebenso, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt. Gott begründet sein Gericht und er lässt keine Schadenfreude zu.
Und dann steht doch da, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Kann man das, meinen Sie, die haben das erkannt? So wie das ja heute auch ist, Gerichte Gottes gehen über die Erde und die Menschen, die denken, das ist schon ganz normal, das hat es schon immer gegeben.
Ja, schon. Wir haben ja hier wieder diesen Refrain, der ganz typisch ist für Hesekiel. Er kommt wie oft vor, weiß man das noch?
Mit dem Erkennen?
Ja.
Viele Male.
Ja. So eine schöne Zahl. Wenn man alle, in allen möglichen Variationen kommt es ja vor. Und sie werden erkennen und du wirst erkennen. 77 Mal. Das ist mit dem Computer ausgezählt. Also 77 Mal wird erfüllte Prophetie als das Mittel, als die Möglichkeit aufgezeigt, um den lebendigen Gott erkennen zu können.
Also wird als Mittel aufgezeigt,
ja.
Als die Möglichkeit. Das heißt nicht, dass sie auf jeden Fall das erkannt hätte.
Ja gut, es wird einfach pauschal gesagt, dass sie darin eben Gottes Hand erkennen. Aber wir können ja jetzt im Einzelnen nicht das nachprüfen, wie haben die Menschen damals reagiert. Aber wir können es an solchen Prophezeiungen, die sich aufs 20. Jahrhundert beziehen, in Hesekiel sehen. Darauf kommen wir noch in den 30er Kapiteln, gerade im Blick auf die Prophetie über die Westbank, also die besetzten Gebiete. Ja, da sehen wir, wie manche Menschen eben gerade dadurch erkennen können, ja, dass die Bibel ist Gottes Wort. Also nicht so pauschal, dass alle dadurch zum Glauben können, kommen, aber dass sie doch Gottes Hand darin erkennen. Ähnlich wie zum Beispiel im Sechstagekrieg. Auch da haben viele Menschen, die Atheisten sind, die haben irgendwie realisieren müssen, da ist etwas gegangen, was absolut nicht mehr menschlich ist. Eine Nation wird gegen eine zahlenmäßige Übermacht an drei Fronten bedroht mit der Existenz und am siebten Tag ist alles wieder ruhig. Also in dieser Art eben hat Gott immer so gewirkt in der Geschichte, damit Menschen dadurch eben seine Souveränität und Macht in der Geschichte erkennen können.
Ja? Herr Liebig, ist nicht dieses und Sie werden erkennen möglicherweise an Dritte gerichtet, denn im Prinzip wird ja angekündigt, dass sämtliche Mitglieder dieser zitierten Nation tot sind am Ende des Strafgerichts.
Ja?
Folglicherweise können sie nicht mehr erkennen, sondern dass andere Leute erkennen können, wenn sie richtig subsumieren.
Ganz genau. Also gut, es ist pauschal gesagt. Es ist ein Pauschalausdruck, das heißt nicht jede Einzelne, ja, aber doch, dass die Ammoniter im Allgemeinen darin eben Gottes Hand erkennen konnten. Und selbst die dabei umgekommen sind, ich meine, die haben doch den Krieg miterlebt, die haben gesehen, wie jetzt gewissermaßen genau gleich über sie kommt, was über Jerusalem kam.
Es werden nicht alle getötet werden.
Nein.
Also.
Es ist ja unterschiedlich. In Vers 5 heißt es, ihr werdet erkennen. In Vers 7 am Schluss, du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann wieder 11, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Auch Vers 17 am Schluss, und sie werden erkennen. Aber es zeigt uns eben, wie das eine ganz wichtige Sache ist, die erfüllte Prophetie, um Gott erkennen zu können. Dass man also da ein gutes Augenmerk darauf richten muss. Und gerade wenn Menschen heute fragen, ja, wie kann man wissen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Es gibt auch einen Koran, es gibt viele Hindu-Bücher und so weiter. Wie kann ich erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Gerade Gottes Handeln in der Geschichte, in Erfüllung der biblischen Prophetie, das ist etwas ganz Einzigartiges, was man in keiner Religion findet sonst. Ja?
Eine Wertverbindung, eben über den Spott, dafür nochmal in Sprüche 17, Vers 5.
Also wir schlagen auf Sprüche 17, Vers 5. Jawohl. Ja, das ist eine ganz eindrückliche salomonische Zusammenfassung, Sprüche 17,5. In der Geschichte ist es so gekommen, also 586 fiel Jerusalem. Es gab dann 582 noch eine vierte Wegführung. Im Ganzen gab es 4 Deportationen, 3 Kriege. Und im Jahr 581 kamen die Babylonier auch auf die Ammoniter los und brachten also das gleiche Gericht auch über sie. Und so ist es dann auch geschehen mit Moab, nächster Abschnitt. Auch die wurden dann von den Babyloniern auch bekriegt und erobert. Aber wir finden noch mehr hier drin, denn in Vers 4 wird speziell gesagt, darum siehe, werde ich dich den Kindern des Ostens zum Besitz geben. Und sie werden ihr Zeltlager in dir aufschlagen und ihre Wohnungen in dir errichten. Sie werden deine Früchte essen und sie werden deine Milch trinken. Und das hat sich so erfüllt, dass später arabische Stämme, die haben das Land Ammon erobert. Also da haben wir schon eine spätere Phase, es war im Jahr 312 vor Christus, da haben die Nabatäer dieses Gebiet erobert. Also eigentlich Edom, Moab und Ammon. Und die haben sich ausgedehnt übrigens bis nach Südsyrien hin. Das sind also diese Kinder des Ostens, die Söhne des Ostens, ganz speziell die Araber. Und dann später, im 7. Jahrhundert nach Christus, hat sich das nochmals realisiert, nämlich durch die Expansion des Islam aus Saudi-Arabien. Da wurde dieses ganze Gebiet wieder von arabischen Stämmen erobert und eben arabisiert bis zum heutigen Tag. Also die Ammoniter, Moabiter, Edomiter waren keine Araber. Aber diese arabischen Stämme aus Saudi-Arabien, die haben durch die Ausbreitung des Islam, haben die sich dann mit diesen ansässigen Völkern dort gemischt. Also, wir haben hier weltgeschichtlich gesehen eine ganz dramatische Prophetie, wie Gott also sagt, die Ammoniter gebe ich in die Hand der Araber. Und heute werden Jordanier angeschaut eben als Araber, obwohl sie eigentlich von ihrem Ursprung her als Ammoniter, Moabiter und Edomiter einen ganz anderen Ursprung hatten. Woher kommen eigentlich die Ammoniter? Völkergeschichtlich.
Von Lot, oder?
Ja, von Lot.
Ammon und Moab.
Ammon und Moab. Lot hatte 2 Söhne. Wir können das ganz kurz aufschlagen. In 1. Mose. Also zur Erinnerung. Lot war Abrahams Neffe. Also da müssen wir 1. Mose 19 aufschlagen. Die Geschichte Lots, der aus Sodom gerettet worden war mit seiner Familie. Aber seine Töchter haben ihn mit Alkohol haben sie ihn in völligen Rauschzustand versetzt und dann Blutschande begangen mit ihm. Und das gab diese Nachkommen, kann jemand lesen, Vers 36.
Und die beiden Töchter Lots wurden schwanger von ihrem Vater. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Dieser ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ben-Ami. Dieser ist der Vater der Kinder Ammon bis auf diesen Tag.
Ja, also das sind diese Stammväter aus der Zeit von Abraham. Das zeigt uns also, die Ammoniter und Moabiter waren sogar eng verwandt mit Israel. Stammesgeschichtlich. Die kommen hier an erster Stelle, die kommen vor Tyrus, die kommen vor den Philistern, die eben nicht diesen Verwandtschaftsgrad zu Israel hatten. Warum? Eben, weil die eine ganz besondere Verantwortung hatten.
Und die Edomiter?
Die Edomiter, woher kommen die?
Esau.
Ja, wo sieht man das? Wie kann man das begründen? 1. Mose 25. Das erste Buch Mose ist ja eine Fundgrube für die Ursprünge der verschiedenen Völker. Also da wird die Geburt von Esau und Jakob beschrieben, ab Vers 24. Dann Vers 27, beide wuchsen heran. Und Vers 29, Jakob kocht ein spezielles Linsengericht. Kann jemand lesen? Ab Vers 29.
Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war müde. Und Esau sprach zu Jakob: Lass mich das rote Gericht versuchen, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach: Verkauf mir heute dein Erstgeburt. Und Esau sprach zu Jakob: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir die Erstgeburt? Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwur ihm und verkaufte also dem Jakob seine Erstgeburt.
Ja, also Edom heißt Rot. Diesen Namen hat er bekommen im Wortspiel eben mit dem roten, mit diesem roten Linsengericht, das er unbedingt haben wollte und sogar bereit war, Gottes Segen zu verkaufen. Eben weil er völlig auf das momentane, diesseitige Leben ausgerichtet war. Ich sterbe ja, was soll mir eine Verheißung für meine Nachkommenschaft in Zukunft? Ich lebe jetzt, ich muss es jetzt genießen. Das hat ihm diesen Namen Edom eingebracht und seine Nachkommenschaft den Namen Edomiter. Also darum haben wir hier Edom als Nachkommenschaft von Esau. Es wird aber auch weiter noch gesagt, im Blick auf das Gericht an Edom, wer übt das aus? Vers 14. Ja. Lesen Sie es gerade nochmals.
Lasse mein Volk Israel an den Edomitern Rache nehmen, damit sie meinen grimmigen Zorn zu spüren bekommen.
Ja, also Israel wird in Verbindung mit den Edomitern speziell erwähnt. Und das hat historisch bereits eine Erfüllung gehabt im 2. Jahrhundert vor Christus. Das war die Zeit der Makkabäer. Und einer der Nachkommen der Makkabäer, der hat die Königskrone sogar an sich gerissen und das hohe Priesteramt. Und dieser Makkabäer-Nachkomme hat die Edomiter erobert und sie gezwungen, zum Judentum überzutreten. Es ist vielleicht noch ganz wichtig, dass man dieses geschichtliche Ereignis kennt. Und zwar dann, wenn man mit Juden spricht und sie sagen: Warum haben die Christen uns dauernd verfolgt? Das kennen wir in unserer Religion nicht, dass man jemanden zwingt, seinen Glauben zu wechseln. Dann muss man sagen: Ja, das ist aber auch im Judentum geschehen. Im 2. Jahrhundert hat Israel die Edomiter gezwungen, zum Judentum hinüberzuwechseln.
War das unter Jonathan?
Das war unter... Nein, Janäus. Janäus war das. Ja, um 100 vor Christus herum. Ja, das war aber ein ganz gottloser König und hoher Priester. Und das hat auch einen schweren Preis später eingebracht. Denn aus diesen judaisierten Edomitern kam dann auch Herodes der Große. Und mit Hilfe der Römer hat er so arrangiert, hat er dann in Israel die Macht bekommen. Der römische Senat hat ihn nämlich zum König der Juden ernannt. Das war also vor 2000 Jahren eine ganz furchtbare Situation. Gott hat ja gesagt, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Das war Gottes Ratschluss, dass also die Edomiter Israel untertan sind. Aber damals in dieser Zeit, wo im Volk Gottes alles so drunter und drüber ging, eben das Hohepriestertum wurde illegal. Sämtliche Hohepriester ab dieser Zeit der Makkabäer bis zur Zerstörung des Tempels waren alle illegal. Die kamen nicht aus der vorgeschriebenen zadokitischen Linie von Aaron her. Die waren alle illegal. Also auch der Hohepriester Kaiaphas, der den Herrn Jesus zum Tod verurteilt hatte, war eigentlich illegal Hohepriester. Nach biblischem Recht. Gut, also das war so drunter und drüber und verdreht. Und da hat Gott eben auch die Ordnung gedreht, sodass ein Edomiter eine blutige Gewaltherrschaft über Israel ausgeübt hatte. Da hat man gemerkt, was das eingebracht hat, eben wenn man Leute zwangsbekehrt.
Was ist denn heute mit den Hohepriestern? Oder gibt es die gar nicht mehr?
Seit dem Jahr 70 hat man keine Hohepriester mehr eingesetzt, weil auch der Tempel nicht mehr da war. Ja.
Brüche, der 12. Vers, da habe ich ein Problem. Da steht, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus Juda gehandelt und sie sich sehr verschuldet haben, indem sie sich dann ihnen rächten. Was ja. Ist denn der Grund für ihre Rache? Was ist da vorausgegangen?
Du meinst, warum sie rächen?
Ja. Was war die Ursache, warum rächen?
Zweite Chronik, ein Hinweis.
Ja, dort haben wir ein Beispiel, wie das geschehen ist. Zweite Chronik.
Zweite Chronik, 28, Vers 17.
Ja, wer liest?
Gekommen und schlugen Juda und führten Gefangene weg. Die Edomiter und die Philister fallen in Juda ein, Ahas geht einen Kompromiss mit Assur ein. Er steht als Überschrift.
Ja, ja, genau. Also da haben wir ein Beispiel, wie die Edomiter Rache geübt haben an Juda. Also das ist eine Erklärung für diese Aussage, weil Edom mit Rachsucht gegen das Haus gehandelt hat und sich verschuldet hat. Aber die Frage von Reinhold war, warum Rache? Warum haben sie sich überhaupt gerecht? Nun, das geht ja zurück bis auf Esau. Esau realisierte dann später, dass er um das Erstgeburtsrecht betrogen worden war. Und da hatte er bereits Rache geschwört. Und von dort her hat sich diese rachsüchtige Linie weitergepflanzt durch die ganze Geschichte Edoms hindurch bis ins 20. Jahrhundert.
Obwohl er sich doch eigentlich mit seinem Bruder versöhnt hat nach der Geschichte.
Ja, im Moment. Aber auch da hat ja dann Jakob ihn reingelegt. Er hat ihm gesagt, du, es geht jetzt nicht, aber ich werde dann dich in deinem Land besuchen. Ist nie zu ihm gegangen. Also da hat sich dann Esau auch wieder reingelegt, gefühlt. Zu Recht auch. Aber diese, quasi diese Rachsucht, die hat sich weiter gepflanzt. Aber die hat eigentlich mit Edom, mit Esau, begonnen.
Wo sind denn die Edomiter heute zu finden, unter welchen Volksgruppen?
Ja, das Problem ist, all diese Völker haben sich sehr stark vermischt. Diese Art, wie Israel sich als Nation erhalten hat bis in die heutige Zeit, ist eigentlich ein Phänomen unter den Völkern. Also in dieser Reinheit eine Identität zu bewahren, das findet man kaum sonst unter den Völkern. Aber es ist so, wenn es jetzt um zukünftige Aspekte geht bei diesen Völkern, die eben auch in der Endzeitprophetie vorkommen, Ammon, Moab, Edom und so weiter, dann geht es speziell um die Menschen, die an diesem Ort leben. Also man muss den geografischen Zusammenhang sehen, aber man kann sie nicht irgendwie als rein rassig betrachten, denn die Vermischung ist ganz stark so durchgegangen. Aber man kann doch sagen, dass man in Jordanien diesen Hass gegenüber Israel weiter gepflanzt findet von diesen ursprünglichen Völkern bis zum heutigen Tag. Und trotz einem Papierabkommen als Frieden ist von jordanischer Seite her dieser Hass gegen Israel genauso noch da. Es ist auch interessant zu sehen, Schulbücher im 20. Jahrhundert in Jordanien, in welcher Weise hier Antisemitismus und Judenhass richtig indoktriniert worden ist. Das ist ganz erschreckend. Also wirklich ein bleibender Hass bis in die Neuzeit hinein. Übrigens, das ist noch ein wichtiger Punkt, wenn man sieht, dass also diese Völker, Ammon, Moab, Edom, Philister, Tyros und so weiter, dass die auch in der Endzeitprophetie eine wichtige Rolle spielen. Weil es gibt ja viele Gläubige in streng reformatorischer Tradition, die sagen, die Prophetie hat mit Israel nichts mehr zu tun. Mit der Kreuzung des Messias ist Israel als Nation zum Ende gekommen. Jetzt ist die Kirche, es gibt also nur noch die Kirche und dann am Schluss die Wiederkunft Christi und das jüngste Gericht. Das ist die prophetische Schau der Reformatoren. Also wie ein Luther und ein Calvin das gesehen hatten. Nun, man darf nicht zu enttäuscht sein darüber, dass solch große Reformatoren da keinen Durchblick hatten, weil in ihrer Zeit hatten sie mal die grundsätzlichen Dinge wie Rechtfertigung aus Glauben und allein die Schrift und so weiter entdeckt. Das Interesse für Prophetie, das war damals noch nicht so die Zeit. Und man versteht zum Beispiel auch, warum Calvin hat ja einen riesigen Kommentar geschrieben über unzählige Bücher der Bibel, von 1. Mose 1 ab, über das ganze Neue Testament, aber ein Buch hat nicht kommentiert. Die Offenbarung. Mit dem konnte er nichts anfangen. Also, aber jetzt, wenn man heute mit Gläubigen aus streng reformatorischer Tradition spricht, dann sagen die, nein, Israel, das, was heute geschieht, das hat nichts zu tun mit der Prophetie. Das alles, was wenn es um Israel geht in der Bibel, dann bezieht sich das auf die Kirche. Ja, so hat auch Luther die Prophetie ausgelegt, sobald es Israel heißt, dann war das die Kirche, ja?
Ja, so geht der Katholizismus heute auch noch aus.
Ja, von dort her kommt es. Die Reformatoren waren eben in diesem Punkt zu wenig reformiert. Also darum haben sie dieses katholische Erbe noch übernommen, was die Prophetiesicht anbetrifft. Aber dann muss man sagen, ja gut, also mit Israel, das ist die Kirche. Und wer ist denn Ammon, Moab, Edom, Ägypten, Tyrus, Sidon, Assyrien, Babylon, Persien, Medien und so weiter und so fort? Ja, die spielen alle in der Endzeitprophetie eine Rolle. Ja, also wenn Israel die Kirche ist, wer sind dann diese Völker? Da merkt man, dass das Puzzle geht überhaupt nicht auf. Und darum, in dieser Tradition, interessiert man sich auch nicht so stark für die prophetischen Bücher, weil man eigentlich gar nicht viel mehr, nicht viel anfangen kann damit. Gut, jetzt noch, was diese Rache durch Israel anbetrifft, in Vers 14, Die hat also bereits einen vergangenen Aspekt, aber auch einen zukünftigen, denn der Prophet Obadja beschreibt ja, das ist das ganze Thema seines Buches, das Gericht an Edom in der Endzeit und zeigt auch dort, dass Israel eine wichtige Rolle dabei spielen wird. Also, der letzte Nahostkrieg ist noch nicht Vergangenheit.
Was versteht man unter Endzeit? Ist es nach der Entrückung?
Nein, Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk zurückkehrt aus einer weltweiten Zerstreuung. Also Endzeit ist in dem Sinn eine Periode, die eigentlich schon im 19. Jahrhundert begonnen hat. Also wenn die Menschen damals sagten, wir sind in der Endzeit, dann waren sie nicht Enthusiasten, sondern hatten recht. Aber die Endzeit ist eben nicht ein Jahr, sondern es ist eine Periode. Und wir sind natürlich darin deutlich fortgeschritten.
Und wann ist diese Periode abgeschlossen?
Ja, diese spezielle Endzeit schließt ab mit der Wiederkunft Christi und seinem Reich. Ja. Gut, und jetzt noch zu den Philistern. Die werden wo angesiedelt? Hier.
Ja,
aber jetzt geografisch, wo werden die da?
Ja, Gazastreifen, sagten Sie vorhin.
Habe ich gesagt, aber was sagt die Bibel hier?
An der Küste des Meeres.
Ja, an der Küste des Meeres.
Das ist ja der Gazastreifen.
Ja. Wir können dazu eine Stelle aufschlagen in Zephania 2. In Zephania 2 geht es deutlich um die Endzeit vordergründig, zur Hauptsache. Denn hier wird gesprochen über den Tag des Zornes des Herrn, Vers 2. Das ist die Zeit der großen Drangsal. Und jetzt liest jemand Verse 4 bis 7.
Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon zum Ödland werden. Aschdod wird man am hellen Mittag vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Kreta. Das Wort des Herrn wird über euch lauten: Kanaan, Land der Philister, ich werde dich vernichten, sodass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen, zu Zisternen der Hirten und zu Schafhürden werden. Und es wird ein Landstrich für den Rest des Hauses Juda sein. Sie werden darauf weiden und sich am Abend niederlegen in den Häusern Aschkelons. Und der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden.
Jawohl. Also da haben wir auch die Bewohner des Landstrichs am Meer.
Ja.
Zweimal, ja? Vers 5 und 6. Und hier werden auch diese Philisterstädte Gaza, daher kommt ja Gazastreifen, Askelon, Asdod, Ekron erwähnt.
Die Nation der Kreta, dass die so genannt werden, ist das ein Hinweis darauf, dass die Philister Ursprünge von Kreta haben?
Ja, die kommen aus der Ägäis. Das war also ein indoeuropäisches Schifffahrervolk. Die sind nach Ägypten eingewandert und von Ägypten durch die Wüste dann nach Kanaan in den Gazastreifen hineingegangen. Das sieht man übrigens aus 1. Mose 10. Da haben wir die Völkertafel mit 70 Namen, die Ursprünge der Völker dokumentieren. Ja. Wie?
Alles die Familie von Noah.
Ja, genau. Und dann Vers 19, kann das jemand lesen?
das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon nach Gera hin, bis nach Gaza.
Nein, es ist nicht 19, es ist 14, Entschuldigung. Oder Vers 13, da wird Mizraim erwähnt, das ist der Stammvater von Ägypten. Übrigens, auf Arabisch heißt Ägypten Misr und auf Hebräisch noch heute Mizraim. Also Friede zwischen Ägypten und Israel heißt auf Hebräisch Shalom ben Mizraim ve Israel. Gut.
Und Mizraim zeugte die Luditer und die Anamiter und die Lehabiter und die Naphtuhiter und die Patroseter und die Kasluhiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter.
Ja. Das reicht schon. Also da werden die verschiedenen Stämme von Ägypten erwähnt. Und dann unter den Kasluchim in Ägypten, da heißt es, von welchen die Philister ausgegangen sind. Die waren also dort stationiert, diese Philister, in Ägypten, und sind dann von dort her weitergegangen. Jetzt, wir müssen verschiedene Stellen zusammennehmen, dann gibt es uns ein Bild. Amos 9. Ja, also kann jemand lesen, Vers 7.
Seid ihr Israeliten nicht gleich wie die Mohren, spricht der Herr, habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaphtor und die Aramäer aus Kir?
Ja, also hier sagt Gott, wie er verschiedene Völker eben hat wandern lassen. Israel aus Ägypten. Die Philister aus Kaphtor, das ist nun eine ägäische Insel. Da hat Gott die Philister hergeholt. Eben zunächst gingen sie aber nach Ägypten und von Ägypten dann ins Land Kanaan. Ich zeige gerade die Stelle, wo das steht. Und auch die Syrer sind von einem anderen Ort her hergeführt worden. Also diese Stelle sagt, dass Gott eben nicht nur Israel geführt hat in der Geschichte, sondern auch andere Völker auf ihren Wanderungen. Das ist Gottes Souveränität als Herr der Geschichte. Also all diese Stellen zusammen geben das Gesamtbild über die Philister. Noch eine Stelle, 2. Mose 13. Vers 17, da geht es um den Auszug aus Ägypten durch Israel. Wer liest?
Und es geschah, dass der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl es der nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer.
Jawohl. Also aus dem Nildelta, da war Israel wohnhaft. Pithom und Ramses wurde ja von ihnen gebaut. Da wollte Gott sie also nicht den kurzen Weg entlang des Mittelmeers in den Gazastreifen führen, sondern er führte sie hinunter durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer, durch die Sinai-Wüste, so tief runter, damit es sie dann nicht plötzlich reut, wenn es Schwierigkeiten gibt, wieder zurückzukehren nach Ägypten. Und dass sie da gewissermaßen das Meer als Barriere hatten. Also hier wird der Weg durch das Land der Philister erwähnt. Und da sind die Philister durch, um dann in den Gazastreifen einzuwandern. Sie haben also eine deutliche Ähnlichkeit mit Israel. Sie kommen auch beide aus Ägypten. Und beide sind in Kanaan eingewandert. Aber der Unterschied ist der, die Philister gingen so einfach direkt hinein, während Israel durch den Jordan ging. Und die Symbolik des Jordans ist welche?
Der Tod.
Ja, oder der Tod mal. Ja? Ja. Der Jordan geht nun ins Tote Meer. Das ist der Todesfluss. Also das Volk musste gewissermaßen durch den Tod, um in das Land Gottes einzugehen. Ein echter Christ hat den Reichtum in Christus bekommen, indem er eben mit Christus gestorben und auferstanden ist. Gewissermaßen in den Jordan rein und wieder raus. Ja? Aber Namenschristen, die haben sich gewissermaßen das christliche Erbe angeeignet, ohne Tod und Auferstehung. Und insofern sind also in der biblischen Symbolik die Philister ein Bild der Namenschristen. Auch aus Ägypten ausgezogen, aber nicht durch den Todesfluss. Das Arabische unterscheidet nicht zwischen den Wörtern Philister und Palästinenser. Ist auch richtig so, denn sprachgeschichtlich kommt Palästinenser von Philistäer her. Also für Palästinenser braucht man wie für Philister im Arabischen das gleiche Wort Philistini. Und das erklärt auch diese Identifikation, die heute viele Palästinenser machen mit den biblischen Philistern. Das Argument wird heute gebracht, dass gesagt wird, ja, wir sind die Philister und wir haben ein Anrecht auf dieses Land im Gegensatz zu Israel. Und nun, was haben wir gelesen in Hesekiel? Dass Gott diesen Landstrich am Meer richten will, wird. Und was ist der Grund? Was ist der Grund?
Uralte Feindschaft.
Ja, und wie hat sich die geäußert, diese Feindschaft? So wie es hier beschrieben wird.
Rachsucht.
Und zwar wie?
Verachtung.
Mit Verachtung der Seele. Nefesh, Seele, Leben. In Verachtung des Lebens. Rachsucht geübt. Ja, und die ganze Welt steht im Bann dieser Problematik heute. In Verachtung des Lebens Rachsucht üben. Irgendwelche Menschen einfach liquidieren.
Ja, nicht nur das, sondern auch ihre eigenen Kinder vorschicken mit.
Ja, sogar in Verachtung ihrer eigenen Seelen, ja. Ja.
Laufende Sprengstoffpakete.
Und es ist. Rachsucht mit Verachtung des Lebens zur Zerstörung, einfach kaputt machen, in ewiger Feindschaft. Und Gott sagt, das ist der Grund, warum ich und ich werde die Keretiter oder die Kreter ausrotten. Das zeigt, dieser Ausdruck Kreter haben wir auch in Zephania 2 gefunden. Keretiter oder Kreter, das ist eben wieder diese Herkunft von der Insel Kreta aus dem Mittelmeergebiet. Werden hier noch immer so genannt. Aber Gott sagt voraus, dieser Überrest an der Küste des Meeres wird vertilgt werden.
Das wären also die heutigen. Sind die damals auch schon mal stark
gezogen? Ja. In der Vergangenheit haben sie mehrmals Gerichte erlebt. Aber dieses Totalgericht, wie es hier beschrieben wird und auch endzeitlich für in Zephania 2, das ist noch zukünftig. Ja.
Werden die das Hesekiel in der Synagoge denn gelesen? Die Leute können
ja, sicher.
Trost daraus schöpfen, die Israeliten.
Ja, wer wirklich die Bibel studiert. Aber ja. Für viele Israelis ist es genau gleich wie mit den Christen. Da ist der Bezug zur Bibel dermaßen locker. Ist gar nicht. Gut, es ist Zeit für Pause. Machen wir 20 Minuten Pause. Wir gehen jetzt weiter zu Kapitel 26.
Darf ich
Ja, klar.
Also Kapitel 25 am Anfang. Und es heißt, richte dein Angesicht gegen die Kinder Ammon. Was hieß das eigentlich praktisch? Ging der Prophet damit mit ihm wie seine Zeit Jonah Hilfe?
Nein, nicht, dass er dorthin ging, aber gewissermaßen ist es ein Aufruf Gottes an den Propheten, seine Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet, auf dieses Volk zu richten.
Also etwas zwischen den Propheten und Gott.
Ja, aber dadurch, dass er es natürlich aufgeschrieben hat, das war nicht der Ausgangspunkt, dann eben auch für die Verbreitung dieser Prophetie. Und eben, heute ist es sogar bis nach Singen gekommen. Ich meine, jetzt weltgeschichtlich gesehen hat sich die Prophetie eben wirklich um den ganzen Erdball verbreitet. Aber nicht, dass Hesekiel irgendwo hingegangen wäre, wie Jona, sondern einfach seine Aufmerksamkeit richten auf. Aber es ist noch stärker, richte ein Angesicht gegen. Das drückt aus, dass er eine Gerichtsbotschaft in Konfrontation zu dieser Nation bringen sollte. Übrigens, wenn wir gerade noch da sind, Ammon hängt zusammen mit dem Städtenamen Amman. Amman ist ja eben in Nordjordanien und das ist noch ein sprachlicher Überrest von diesem Urstamm dort. In biblischer Zeit hieß diese Stadt Rabba, das hatten wir ja hier auch in
Vers 5.
Das ist also, und ich werde Rabba zur Trift der Kamele machen. Das ist die Stadt Amman.
Was sprechen die denn dort für eine Sprache heute?
Heute? Ja. Arabisch.
Wie die anderen rundherum auch alle, oder?
Wie alle?
In Syrien zum Beispiel?
Ja, klar.
Auch
also
alle Arabisch,
die ganze sogenannte arabische Welt spricht Arabisch. Natürlich, jedes Land hat einen eigenen Dialekt. Also die Leute in Irak sprechen ein bisschen ein anderes Arabisch als in Ägypten und so weiter.
Verstehen sich aber untereinander.
Die meisten, nicht alle. Also zum Beispiel die Differenz von marokkanischem Arabisch hin zu saudischem Arabisch ist sehr weit. Also da gibt es Verständnisschwierigkeiten. Aber man hat ein Hocharabisch. Das wird über Zeitung und über Fernsehradio verwendet. Und Hocharabisch, so kann man sich in der ganzen arabischen Welt verständigen. Aber nur Gebildete. Ja. Denn Leute, die keine wirkliche Schulbildung gemacht haben, die können nicht Hocharabisch. Die haben also da eine Schwierigkeit.
In den Schulen wird nicht Hocharabisch gelehrt.
Doch. Aber es gibt so viele Analphabeten in der arabischen Welt. Und die haben dann mit Hocharabisch Mühe. Also eben jedes Gebiet, jedes Land hat so gewissermaßen seinen eigenen Dialekt. Aber zum Beispiel zwischen den Arabern in Israel und Libanon, das ist überhaupt kein Problem, das ist praktisch das Gleiche.
Und in welcher Art Arabisch ist denn der Koran geschrieben?
Das ist natürlich eine ältere Stufe in der Entwicklung der Sprache. Das ist also ein Hocharabisch, aber es ist komplizierter als Hocharabisch. Es gibt viele Formen, die man im koranischen Arabisch hat, die hat man im Hocharabisch nicht mehr. Also es ist viel, viel formenreicher. Darum, wer als Missionar in arabische Länder geht, der muss eigentlich drei Arabisch lernen. Den Dialekt am Ort, dann Hocharabisch und koranisches Arabisch. Und das ist das Schwierigste.
Was man zuerst lernt, ist dann immer das Hocharabisch und von da weg dann die anderen, oder?
Das ist so der normale Weg, ja, genau. Aber eben diese Völker, die haben früher eine andere Sprache gesprochen. Und durch Inschriften haben wir jetzt auch eine Kenntnis, wie die Ammoniter, Moabiter und Edomiter gesprochen haben. Und es ist ganz eindeutig eine Sprache, die sich eigentlich wie ein Dialekt unterscheidet von Hebräisch. Also die konnten damals miteinander kommunizieren. Und jetzt kommen wir in Kapitel 26 zu Tyros. Die haben Phönizisch gesprochen und auch das ist, könnte man fast als Dialekt von Hebräisch bezeichnen. Ist also so nahe, wenn man Hebräisch kann, kann man auch die phönizischen Inschriften lesen und verstehen. So nahe. Und die haben alle im Prinzip die gleiche Schrift verwendet. Also gut, wenn man eben spricht von Arabern, ist das streng genommen nicht eine ethnische Bezeichnung, also von der Abstammung her, sondern es bezeichnet die Sprache, die jemand spricht. Gut, gibt es noch was? Dann gehen wir weiter zu Kapitel 26, jetzt eben das erste Kapitel über Tyrus. Wir lesen mal bis Vers 6. Wer liest? Jetzt darf jemand anders.
Und es begab sich im 11. Jahr, am ersten Tage des ersten Monats, da geschah des Herrn Wort zu mir. Du Menschenkind, weil Tyrus spricht über Jerusalem, die Pforte der Völker ist zerbrochen, nun fällt es mir zu, ich werde jetzt reich werden, weil Jerusalem wüst liegt. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich will an dich, Tyrus, und will viele Völker gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Die sollen die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen. Ja, ich will sogar seine Erde von ihm wegfegen und will einen nackten Fels aus ihm machen. Einen Platz im Meer, an dem man Fischnetze aufspannt. Denn ich habe es geredet, spricht Gott der Herr, und es soll den Völkern zum Raub werden. Und seine Tochterstädte auf dem Festland sollen mit dem Schwert geschlagen werden, und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin.
Ja, mal bis hierher. Wie gesagt, es sind drei Kapitel, die sich mit Tyrus beschäftigen. Tyrus, eine Stadt am Mittelmeer im Libanon. Im Altertum war das die Weltmetropole des Handels. Also vergleichbar mit New York heute. Die hatten also die Fähigkeit, den Welthandel zu kontrollieren, was eben gebracht wurde über die Handelsstraßen vom südlichen Arabien her, kam nach Tyrus, dann auch der Handel vom Orient her kam nach Tyrus und über die phönizischen Schiffe, das war ein Seefahrervolk, das geschickteste Seefahrervolk der Antike, über ihren Schiffsverkehr im ganzen Mittelmeer wurde das quasi verfrachtet und hinübergebracht nach Europa und so weiter. Die Phönizier hatten ja auch eine Kolonie in Spanien. Also das ganze Mittelmeerhandel war durch sie kontrolliert. Und so hat dieses Volk es zu einem unglaublichen Reichtum gebracht. Die Libanesen gehen also auf diese phönizischen Vorfahren zurück. Und man merkt bis in unsere Zeit hinein, dass die in dieser Hinsicht was im Blut haben, ja, was Handel anbetrifft. Denn welches arabische Land, also arabisch in Anführungsstrich, hat, was Handel, Kommerz anbetrifft, solche Erfolge gehabt im 20. Jahrhundert ohne Öl, wie der Libanon? Keines. Also die sind auch heute noch so geschickte Händler. Und das hatten also ihre Vorfahren schon damals vor 2600 Jahren in sich und brachten es also zum höchsten Wohlstand überhaupt. Nun, die Tyrer hatten eine besondere Beziehung zu Israel in der Geschichte. Weshalb?
Durch den Tempelbau.
Ja, was war denn?
Die haben Holz bekommen von dort.
Also Hiram, der König von Tyrus, der hat Salomo beliefert mit nicht nur mit Zedernholz aus dem Libanon, sondern
auch mit Leuten, glaube ich.
Ja, er hat also auch Handwerk gebracht, weil die phönizischen Handwerker, die waren dermaßen geschickt, gerade die Spezialisten im Metallbearbeitung, die wurden geschickt zu Salomo und haben einen ganz wesentlichen Anteil am Bau des Tempels gehabt. Nun, was wir jetzt in dieser Prophetie finden, 400 Jahre später, das ist Hass und Feindschaft gegen Israel. Denn von Tyrus wird gesagt, dass sie über Jerusalem sagen, haha, zerbrochen ist die Pforte der Völker. Sie hat sich mir zugewandt. Ich werde erfüllt werden. Sie ist verwüstet. Die haben sich also gefreut über den Zusammenbruch Jerusalems, weil sie wussten, aha, dann, wenn die Ware von Arabien heraufgebracht wird, an Jerusalem vorbei, nach Tyrus, dann sind die jetzt ausgeschaltet für Zwischenzoll und so weiter. Also Jerusalem wird hier bezeichnet als die Pforte der Völker, weil sie eben auf der Handelslinie von Süden nach Norden eine wichtige Rolle spielten. Da waren sie die Pforte der Völker, aber jetzt ist sie zerbrochen und die Tür sehen, jetzt bekommen wir noch mehr. Sie hatten schon viel und jetzt freuen sie sich, dass sie noch mehr haben. Also sie sind froh, dass quasi ein wirtschaftlicher Gegner kaputt gegangen ist. Das ist also ganz, ganz aktuell, oder? Kann man auf die heutige Situation sehr, sehr gut übertragen. Ja?
Ja, das wollte ich sagen. Die Konkurrenz ist ausgeschaltet.
Ja.
Eine Freude.
Und eben, das ist einem gleich, ob die daran zerbrochen ist oder nicht. Jerusalem ist zerbrochen. Sie freuen sich darüber. Also, brutal. Genauso wie der Welthandel heute ist. Immer noch Tyrus. Ja. Aber wir werden sehen, das heutige Tyrus ist nicht das Tyrus von hier. Da kommen wir noch. Das wird jetzt eben sehr dramatisch.
Ist es nicht das Bild von der Welt und von all den Reichtümern, die wir wieder Laodicea finden?
Ja, natürlich. Also Tyrus symbolisiert den Welthandel. Und in Kapitel 26 geht es ganz speziell darum, wie Gott sagt, dass die Sicherheit und die Selbstsicherheit und das Gefühl der Sicherheit von Tyrus wird göttlich zerschlagen. Also sie wähnten sich in Sicherheit. Dann Kapitel 27, da geht es um den Reichtum von Tyrus, wie sie sich also auf den Reichtum verlassen haben. Hier wird der Untergang ganz eindrücklich beschrieben als ein phönizisches Handelsschiff. Heute wissen wir, wie die ausgesehen haben. Man hat ja phönizische Handelsschiffe ausgegraben, aus dem Meer heraufgeholt, wieder konserviert. Und hier wird es im Detail ein phönizisches Handelsschiff von damals beschrieben. Und es wird gezeigt, wie dieses Handelsschiff Tyrus mit allen möglichen Völkern Handel getrieben hat. Sie werden hier namentlich aufgeführt und was sie alles gehandelt haben und am Schluss versinkt das Schiff im Meer für immer. Also das ist das dramatische Bild, das uns gemalt wird in Kapitel 27. Der Reichtum wird zerschlagen, auf den sich Tyrus abgestützt hat. Und Kapitel 28 geht es um die Weisheit von Tyrus. Wie Tyrus sich auf sein Wissen etwas eingebildet hat. Und auch das wird zerschlagen. Sicherheit, Reichtum und Weisheit, Wissen. Und das sind doch genau drei Säulen der heutigen Gesellschaft. Das sind die Dinge, die wichtig sind. Sicherheit, und darum hat man ein so kompliziertes Versicherungssystem aufbauen müssen. Sicherheit, Reichtum und die Einbildung auf unsere große intellektuellen Errungenschaften. Auf allen möglichen Gebieten, Wissenschaft, Philosophie, Wirtschaft und so weiter. Ja?
Ja, König Salomo sagt Folgendes, dass das Schlimmste, was er je unter der Sonne gesehen hat, ist Reichtum und dessen Seele sonst nichts mehr begehrt. Das heißt, die so selbstzufrieden dahin lebt. Mhm. Und ich denke, das haben wir auch hier wieder.
Ja, genau.
Die Seele des Reichtums begehrt immer mehr. Die ist nicht zufrieden.
Ja, das sieht man ja auch bei den wirtschaftlichen Giganten, die haben nie genug. Und Vielleicht noch etwas zum Thema Sicherheit und Reichtum. 1. Timotheus 6, Vers 17. Es ist interessant, da wird nicht der Kommunismus als Ausweg gezeigt, sondern 1. Timotheus 6, zuerst Vers 10 und 11.
Denn die Gegenliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welche Nachtracht und etliche von den Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
11.
Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes.
Ja, und dann Vers 17 bis 19.
Den Reichen in den gebieten Zeitgleichsgebieten nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissenheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf das sie das wirkliche Leben ergreifen.
Also, wichtig, Vers 10, nicht das Geld ist eine Wurzel alles Bösen.
Die Geldliebe.
Die Geldliebe, ja. Also, dass es die Wirtschaftsmöglichkeit des Geldes gibt, das ist an sich nicht das Böse. Aber die Geldliebe, und die kann zum Verhängnis werden, zum Fallstrick. Dann die Reichen werden nicht aufgerufen, arm zu werden, in Vers 17, oder das kommunistisch zu verteilen, aber sie werden aufgerufen, nicht auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen.
Nicht
hochmütig. Und genau das sehen wir in Tyrus, dieses Vertrauen auf die hohen, starken Mauern. Kapitel 26, das Vertrauen auf den Reichtum, Kapitel 27, und das Vertrauen auf die Weisheit, diesen Hochmut. Aber andererseits wird dann klar gesagt, Gutes zu tun, reich zu sein, guten Werken, freigebig, mitteilsam und eben die klare Perspektive auf die Zukunft, das wirkliche Leben.
Ist das der Grund, warum über Tyros 3 ganze Kapitel gesprochen wird, während über 7 Völker im Grunde genommen in einem Kapitel abgehandelt werden?
Ja gut, Ägypten wird auch noch ausführlich behandelt, ja, okay. 29 bis 32, aber...
Weil hier kommen ja auch mehr grundsätzliche Dinge.
Ja, sicher, ganz bestimmt. Und wir werden sehen, dass eben das Gericht über Tyrus ist auch das dramatischste von diesen Gerichten in diesen Kapiteln. Ja. Gut, jetzt wird also wieder begründet, weil sie gelacht haben, sich gefreut haben über den Zerbruch Jerusalems, kommt das Gericht über sie. Jetzt tragen wir zusammen, was sind die Prophezeiungen Hesekiels. Erstens.
Ich werde viele Nationen gegen dich heranführen.
Vers 3, ja. Und wie kommen die?
Im Prinzip wie Wellen des Meeres.
Wie das Meer seine Wellen heraufführt. Wie bringt das Meer die Wellen?
Nacheinander.
In Phasen. Ja, Phasen verschoben. Das müssen wir ganz, ganz gut festhalten. Drittens.
König Nebukadnezar.
Nein, noch früher.
Die Mauern werden zerstört.
Die Mauern von Tyrus und die
Türme
abgebrochen. Jawohl. Das ist drittens. Weiter.
Und die Erde wegfegen und den kahlen Felsen zum Vorschein bringen.
Ja, also Tyrus wird ein kahler Felsen. Nicht nur einfach zerstört, sondern absolut kahl, ein kahler Felsen. Die Erde wird von ihm weggefegt werden. Und weiter, fünftens. Wie?
Ein Trockenplatz für Netze.
Jawohl, Vers 5. Das wäre Prophetie Nummer 5. Fischer werden da ihre Netze ausbreiten.
Und deine Tochter stellt auf dem Festland.
Jawohl. Und weiter. Ja, gut, das ist eigentlich mit anderen Worten schon nochmals das, was schon gesagt worden ist. Wir wollen versuchen, die eigentlichen Prophetien so punktweise herauszuarbeiten.
Die Tochterstätte auch?
Ja, das ist gesagt worden. Und
Nebukadnezar kommt.
Noch vorher. Sie werden wissen, dass ich der Herr bin. Wieder Vers 6. Also, dass viele den wahren Gott erkennen können. Das ist Prophetie Nummer 7. Dann, jetzt kann jemand weiterlesen bis Vers 14. 7 bis 14.
Ich lasse Nebukadnezar, den König von Babel, den König der Könige, von Norden her über Tyros kommen, mit Pferden und Wagen und Reitern und einem Aufgebot und mit viel Volk. Deine Töchter wird er auf dem Feld mit dem Schwert erschlagen. Und er wird Belagerungstürme gegen dich aufstellen und einen Belagerungswall gegen dich aufschütten und Langschilde gegen dich aufrichten. Und den Stoß seines Mauerbrechers gegen deine Mauern richten und deine Türme mit seinem Brecheisen niederreißen. Von der Menge seiner Pferde wird dich ihr Staub bedecken. Vor dem Lärm der Reiter und Räder und Wagen werden deine Mauern erbeben, wenn er in deine Tore einzieht, wie man in eine Stadt voller Dreschen einzieht. Mit den Hufen seiner Pferde wird er alle deine Straßen zerstampfen, dein Volk wird er mit dem Schwert erschlagen und die Gedenksteine deiner Macht werden zu Boden sinken. Und sie werden dein Vermögen rauben und deinen Handelsgewinn plündern und deine Mauern abbrechen und deine prächtigen Häuser niederreißen. Und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie mitten ins Wasser schütten. Und ich werde das Getön deiner Lieder zum Schweigen bringen. Und der Klang deiner Zittern wird nicht mehr gehört werden. Und ich werde dich zum kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze sollst du werden. Du wirst nicht wieder aufgebaut werden, denn ich, der Herr, habe geredet, spricht der Herr, Herr.
Ja, also jetzt kommen wir zu Prophetie Nummer 8, da wurde schon gesagt, Nebukadnezar, Vers 7, kommt gegen Tyrus. Und was macht er?
Belagerung.
Noch mehr?
Zerstört es völlig.
Er zerschlägt die ganze Stadt. Weiter. Also, ja, man kann vielleicht noch zusammenfassend sagen, von 8 bis 11, Nebukadnezar setzt quasi sein ganzes militärisches Arsenal gegen Tyrus ein. Wird so detailliert beschrieben. Dann weiter, Entschuldigung.
Er plündert die Stadt komplett aus.
Ja.
Aber er schmeißt nicht die Ruinen ins Meer.
Ja, was steht dann?
Frucht und Schutt ins Meer schütten.
Welcher Vers?
12.
Ja. Also das Vermögen wird geraubt und weiter.
Der Handelsgewinn geplündert.
Jawohl, und dann Steine und Holz und Schutt, alles wird ins Wasser geworfen. Und noch weiter. Es wird nochmals wiederholt, Vers 14, Tyrus wird ein kahler Felsen, ein Ort zum Ausbreiten der Netze, aber noch mehr.
Es wird nicht wieder aufgebaut.
Wird nie mehr aufgebaut werden. Und was wir auch noch sehen werden, 15 bis 18, sagt noch, dass das Gericht über Tyrus wird der Schrecken sein für viele andere Völker, die das miterleben. Das wäre Prophetie Nummer 12. Und Vers 21 haben wir noch eine 13. Wer liest Vers 21?
Wird dich suchen, aber du sollst ewiglich nicht mehr gefunden werden, spricht Gott der Herr.
Ja, also Tyrus wird
ausgelöscht.
Ja, und noch mehr, nicht mehr gefunden werden.
Hat man es wirklich nicht gefunden?
Ja, jetzt wollen wir eins nach dem anderen durchgehen. Nein, dort wurde gesagt, wer Jericho wieder aufbaut, wird das mit einem Fluch bezahlen müssen. Sein Erstgeborener wird sterben bei der Grundlegung und ein weiterer Sohn bei der Vollendung der Stadt. Und Jericho wurde später wieder aufgebaut. In 1. Könige 13, glaube ich, ist das. Und es ist genau so gekommen. Der Erbauer musste zwei Söhne verlieren in dieser Zeit. Aber von Tyrus wird gesagt, nicht mehr aufgebaut in Ewigkeit und auch nicht mehr gefunden werden. Eine für Archäologen natürlich interessante Aussage. Ja, jetzt muss ich erklären, wie die Situation von Tyrus war. Tyrus war also am Mittelmeer im Libanon und vorgelagert gab es 800 Meter weiter eine Insel. Diese Insel war wichtig für die Tyr, denn dort ging das Meer ganz plötzlich 200 Meter runter. Während am Strand von Tyrus, da ging es nur ganz langsam hinab. Das war also nicht so ideal für die tyrischen Schiffe. Also so hat die Insel als Hafen, als vorgelagerter Hafen, eine spezielle Bedeutung gehabt. Aber der eigentliche Wohnort Tyrus war auf dem Festland. Nun kam Nebukadnezar. Die Prophetie wurde ja gegeben, Vers 1, im 11. Jahr. Das ist nach der Datierung von Hesekiel 586. Also das Jahr, in dem Jerusalem fiel. Da wird nun eben gesagt, weil du sagst, haha, so kommt nun das Gericht über dich. Im Jahr 585 begann Nebukadnezar Tyrus zu belagern. Aber die Stadt war dermaßen gut befestigt. Die haben 13 Jahre Widerstand geleistet. 13 Jahre hat Nebukadnezar gegen diese Stadt gekämpft, bis er sie schließlich zerstört hat. Aber die schlauen Tyr haben sich evakuiert auf die vorgelagerte Insel, haben also die Reichtümer aus Tyrus mitgenommen, sind ab auf die Insel und Nebukadnezar hatte keine Flotte, keine Kriegsflotte. Und da musste er also aufgeben. Aber man kann sagen, in diesen 13 Jahren, also von 585 bis 572 vor Christus, haben sich diese Verse 7 bis 11 wörtlich erfüllt. Aber nichts davon, was in Vers 12 heißt, sie werden dein Vermögen rauben, deine Ware plündern, sie werden dein Schutt und dein Holz ins Wasser werfen. Nichts hat sich davon erfüllt. Einfach, die Stadt war kaputt, Nebukadnezar war frustriert, 13 Jahre Militärarbeit und kein Lohn, kein Sold. Nun können wir da aufschlagen, später in Hesekiel.
Das heißt, die Insel war relativ groß auch, oder? Was die da alle?
4,5 Quadratkilometer. Also.
Monaco ist 1,5 Quadratkilometer zum Vergleich.
Wie viel?
Monaco ist 1,5 Quadratkilometer.
Ah, gut, also das gibt den Vergleich. Ja, jetzt schauen wir mal Hesekiel 29. Vers 17. Da haben wir jetzt eine Prophetie Hesekiels aus dem Jahr 571. Also 13 Jahre später. Das ist die letzte datierte Prophetie im Buch Hesekiel. Wer liest Vers 17?
Und es geschah im 27. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats, da geschah das Wort des Herrn zu mir so: Menschensohn, Nebukadnezar, der König von Babel, hat sein Heer eine schwere Arbeit tun lassen gegen Tyros.
Nämlich 13 Jahre. Weiter.
Jeder Kopf ist kahl geworden und jede Schulter ist blank gescheuert. Aber Lohn ist ihm und seinem Heer von Tyros nicht zuteil geworden für die Arbeit, die er gegen es geleistet hat. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich gebe Nebukadnezar, dem König von Babel, das Land Ägypten. Und er wird seinen Prunk wegtragen und seinen Raub rauben und seine Beute erbeuten. Das wird der Lohn für sein Heer sein. Als seinen Lohn, für den er gearbeitet hat, habe ich ihm das Land Ägypten gegeben, weil sie für mich gearbeitet haben, spricht der Herr. An jedem Tag werde ich dem Haus Israel einen Horn hervorsprossen lassen,
und dir gebe ich Freimut zum Reden in ihrer Mitte, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin.
Ja, danke. Also da haben wir diese Situation. Nebukadnezar hat das gemacht, die schwere Arbeit, aber nichts plündern können. Und als Lohn bekommt er Ägypten. Die Babylonier sind dann in den Süden hinuntergedrungen und haben Ägypten erobert und auch dem babylonischen Weltreich eingegliedert. Nun kann man sagen, ja, das war eine Fehlprophetie. Zum Teil hat sich das schön erfüllt, aber da sind ja verschiedene Aussagen, die haben sich gar nicht erfüllt. Aber nach der Bibel muss ja ein Prophet hundertprozentig absolut sein. Eine falsche Prophetie bedeutet den Tod, nach 5. Mose 18. Und bedeutet auch den Beweis, dass er nicht ein Prophet des Herrn war. Ja, jetzt Hesekiel hat da zu viel gesagt. Ja, jetzt haben wir aber gelesen in Vers 26, Vers 3. Viele Nationen werden kommen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Natürlich haben schon die Babylonier mit ihren annektierten Völkern, also Söldnern aus allen möglichen Nationen, sind sie gekommen. Das war schon eine erste Wellenphase. Im Jahr 539 haben die Perser große Erfolge gehabt gegen das Babylonische Reich. Schließlich haben sie es erobert. Und 539 haben die Perser das kontinentale alte Tyrus erobert. Gut, und dann im Jahr 370 vor Christus hat ein König von Zypern das neue Tyrus erobert. Also haben wir schon wieder eine Welle gegen Tyrus. Und schließlich 332 kam Alexander der Große. Und sein Kampf gegen Tyrus war ganz erstaunlich. Da hat sich also auf der Insel eine ganz neue Stadt entwickelt. Das alte Tyrus wurde den Ruinen überlassen. Und nun kam Alexander, sah die Situation dieser Stadt und die wollte er unbedingt haben. Und da hat er einen Damm aufschütten lassen. Vom Festland her zur Insel hin. Also 800 Meter langer Damm und bis zu 50 Meter breit. Und dann hat er diese rollenden Türme eingesetzt, 50 Meter hohe Rolltürme mit Rädern. Die hat er über den Damm hinübergeführt. Die waren höher als die Mauern von Neu-Tyrus. Ja klar, mit 50 Metern. Und die hatten 25 Etagen. Also absolut phänomenal. So etwas hat man in der ganzen Militärgeschichte noch nie gesehen. Und um diesen Damm zu bauen, hat er die gesamten Ruinen von Altyrus verwendet. Und man hat schließlich wirklich das Altyrus sauber gefegt. Allen Dreck und Erde und Schutt dafür eingesetzt und Neu-Tyrus wurde so erobert. Geplündert durch Alexander. Also genauso wie das steht in Vers 12. Sie werden dein Vermögen rauben und am Schluss und dein Holz und deine Steine und dein Holz und deinen Schutt werden sie ins Wasser werfen. Nun, zeigt es sich, wie wichtig es ist, die Bibel genau zu lesen. Wir haben doch Vers 7 Nebukadnezar erwähnt. Dann heißt es Vers 8, er wird deine Töchter töten. Und weiter, und er wird Belagerungstürme gegen dich aufstellen. Vers 11, der Mitte etwa, dein Volk wird er mit dem Schwert töten. Und jetzt Vers 12. Und sie werden dein Vermögen rauben. Und am Schluss, und sie und dein Holz und dein Schutt werden sie ins Wasser werfen. Also die Person wechselt von er auf sie. Und das Interessante ist effektiv, dass was er heißt, was mit er benannt wird, das hat sich in Nebukadnezar erfüllt, das mit sie nicht. Aber das sie hat sich erfüllt, Jahrhunderte später, bei Alexander dem Großen. Nicht wahr? Also in einer modernen Bibelübersetzung, dynamischen Übersetzung, da würde man ja solche Unterschiede würde man ausmerzen, weil das ist ja nicht deutsch, man darf nicht plötzlich von er auf sie wechseln, so unverhofft. Das ist aber hebräisch geschrieben. Und das sind ganz andere, ist ein ganz anderer Schreibstil. Da darf man das eben. Und das ist von Bedeutung. Genau da gibt's den Wechsel. Hesekiel hat sich nicht als Prophet geirrt, hat das sehr fein gesagt und hat erklärt, sie kommen diese Nation wie die Wellen des Meeres. Eben Phasen verschoben. Zuerst die Babylonier, die Perser, die Zyprier und dann die Griechen. Und tatsächlich, also es war übrigens ganz grausam, dieser Kampf. Alexander hat 30.000 Kinder und Frauen und Alte hat er verkauft in die Sklaverei. 2.000 Männer wurden gekreuzigt. Und im Ganzen wurden etwa 8.000 Tyrer ermordet. Und dieses Beispiel der Verwüstung von Neu-Tyrus, das hat dermaßen einen Schock ausgelöst in der umliegenden Welt. Alexander konnte runtergehen. Jerusalem, sie haben ihm einfach die Tore aufgemacht. Kein Widerstand geleistet. Er ging in den Gazastreifen und die waren alle dermaßen erschüttert, dass also der Mut der Völker durch das Beispiel von Tyrus gebrochen worden ist.
Gibt es einen Zeitablauf, wie lange Alexander gebraucht hat, diesen Damm aufzuschütten und die Eroberung durchzuführen?
Nein, ich könnte nicht sagen, wie lang, aber eben, das ging alles viel, viel schneller als bei Nebukadnezar. Wie?
Keine 13 Jahre.
Nein, denn 323 ist er ja in Babylon gestorben. Und genau. Da hat er schon ein ganzes Weltreich gehabt, bis nach Indien.
Ja, genau.
Also wenn es mir recht ist, in der Größenordnung von ein paar Monaten.
Ja.
6 Monate, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe. Gut, also in dem Sinn ganz, ganz eindrücklich. Aber was ist weiter geschehen? Tyrus, Alt-Tyrus, ist bis heute nie mehr aufgebaut worden. Und an der Stelle von Alt-Tyrus ist heute ein großer Felsgrund, und da breiten heute noch die Libanesen, die Fischer, ihre Netze aus. Ich kann also heute vor Augen realisieren, was Hesekiel sagte vor 2600 Jahren, und dieses Alt-Tyrus ist nie mehr wieder aufgebaut worden. Das heutige Tyrus im Libanon, das liegt auf der einstigen Insel. Ist aber keine Insel mehr. Weil durch den Damm von Alexander gab es so viel Schwemmsand, der sich da abgelagert hat, dass die vorgelagerte Insel schließlich zur Halbinsel geworden ist. Aber wir haben wirklich die Prophetie bis ins Detail hier dokumentiert. In Ewigkeit nicht mehr aufgebaut. Und man kann das alte Tyrus nicht aufgrund von archäologischen Funden lokalisieren, sondern nur aufgrund der Angaben in der alten Literatur, wo das Tyrus gelegen hat, und aufgrund der Tatsache, dass da tatsächlich dieser große Felsen ist, wo die Fischer ihre Netze ausbreiten. Aber quasi substanziell, Tyrus ist nicht mehr zu finden. Das ist also schon ein ganz schönes Beispiel für biblische Prophetie. Und es zeigt auch die Klippen. Man kann in der Prophetie hier auf Schwierigkeiten stoßen. Stellen wir uns vor, wir würden leben in der Zeit von Nebukadnezar. Ja gut, hat sich alles schön erfüllt bis zu Vers, aber der Rest überhaupt nicht. Und da kämen vielleicht die Zweifel, oder? Was ist da mit dem Rest? Und man musste Jahrhunderte warten, bis das Weitere auch noch erfüllt war. Und der größte Vorteil ist natürlich, man lebt am besten 2600 Jahre später und kann das Ganze überblicken. Ja, also das wäre mal zu Kapitel 26, dann fahren wir nächstes Mal weiter mit dieser dramatischen Beschreibung des Welthandels, der Stolz auf den Reichtum und dann der Stolz auf die Weisheit. Gibt es noch eine wichtige Frage? Gut, dann wollen wir noch miteinander beten.